Finaltrauma. Die BVB-Saison nimmt mal wieder ein bitteres Ende. Die Dortmunder verlieren das Champions-League-Finale gegen Real Madrid, verkaufen sich aber teuer und gewinnen Sympathien und Respekt. Beim letzten Spiel von Marco Reus wird Ian Maaßen zum tragischen Helden. Außerdem gibt es Bewegung im Falle Mats Hummels. Und was ist eigentlich mit Niki Süle los? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen und hier ist sie noch einmal im Rahmen dieser eigentlich schon zu Ende gegangenen Fußballsaison. Sie ist zu Ende gegangen mit dem größten Spiel, was der europäische Vereinsfußball bereithält, mit dem Champions League Finale auf dem heiligen Grund von Wembley. Und deshalb sind wir beide auch noch einmal zur Stelle, Manni Sedelbauer und ich. Hallo Manni, grüß dich. Wir sind gut wieder angekommen.
Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, ich bin gut angekommen. Allerdings, ja, man muss schon sagen, wir waren ja relativ aktiv, würde ich mal sagen. Rund um Wembley natürlich Vorbereitung, dann der Tag an sich, dann die Nachbereitung. Und ja, wir sind gestern gelandet. Wir wurden auch schon tatsächlich nach diesem Champions-League-Finale am nächsten Morgen um 7 Uhr am Hotel abgeholt. Ja, und dementsprechend gerädert war ich gestern tatsächlich auch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen. Aber ich muss sagen, gestern dann so ein kleines Nickerchen noch gemacht. Ich glaube, ähnlich wie du, Olli. Richtig?
Ja, es war ein etwas längeres Nickerchen bei mir. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, also man muss ganz kurz mal, wir wollen jetzt wirklich nicht sagen, oh Gott, ihr armen Reporter, ihr habt so schwer. Nein, tatsächlich, es ist ein toller Job, es ist ein geiler Job und das ist einem logischerweise gerade an dem vergangenen Wochenende, wir zeichnen jetzt am Montagvormittag auch, an diesem vergangenen Wochenende ist einem das nochmal so richtig, auch wenn man diesen Job schon ein paar Jahre macht, so wie ich, ins Bewusstsein gerückt. Wow. Wir waren dabei im Champions League Finale in London, in Wembley. Klar, was den Ausgang angeht, hätten wir uns ein bisschen was anderes gewünscht. Aber das ist schon großartig. Nur in der Praxis ist das dann manchmal auch recht hart, so ein Wochenende. Also ich beispielsweise, ich habe durchgearbeitet in der Nacht von Samstag auf Sonntag, weil natürlich besonders erschwerend kam hinzu. Manni hat's gesagt, wir sind müssten wir ungefähr so gegen 12:30 da aus dem Wembley-Stadion mit Pressekonferenz, Mixzone und so weiter rausgekommen sein, dann zurück zum Hotel. Und wir sind tatsächlich schon um 7 Uhr morgens vom Hotel wieder abgeholt worden. Ein Shuttle hat uns dann nach Luton zum Flughafen gebracht, ohne Schlaf. Das ist schon hart. Und als ich dann tatsächlich wieder zu Hause war, hatte ich mir vorgenommen, pass auf, du bleibst jetzt noch ein paar Stunden wach, damit dein Rhythmus nicht völlig durcheinander kommt. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich habe meine Couch gesehen und sie war einfach zu verlockend.
Ja, das kenne ich nur zu gut. Also wie gesagt, ich gestern auch noch ein kleines Nickerchen gemacht und trotzdem dann gestern ja relativ früh ins Bett gegangen und dann tatsächlich jetzt 8-9 Stunden geschlafen, ohne einmal wach zu werden. Und jetzt fühle ich mich eigentlich schon wieder ready und ja, was bleibt sind... Ja, die Erinnerungen an trotzdem ein spektakuläres und tolles Wochenende, auch wenn, du hast es gesagt, der Ausgang aus unserer Sicht auch ein anderer hätte sein können und ja vielleicht sogar auch eigentlich hätte müssen.
Ja, natürlich, das ist ja das Bittere daran. Also ich glaube, man kann sagen, dass dieses Spiel dann tatsächlich... und leider den erwartbaren Ausgang genommen hat. Es gab nicht viele, die davon überzeugt waren, dass Borussia Dortmund den Henkelpott gewinnt. Natürlich. Andererseits hat man sich gesagt, diese Mannschaft hat für so viel positive Überraschungen schon gesorgt in dieser Champions League Spielzeit. Also mit dem Überstehen dieser schweren Vorrundengruppe, dann die starken Leistungen im Viertelfinale gegen Atletico Madrid, im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, wo man ja beide Male aus einer Außenseiterposition herauskam. Real Madrid ist schlicht und ergreifend eine Maschine. Das ist für mich so das Fazit, was man ziehen konnte nach dem Schlusspfiff. Da reicht's halt nicht aus. nur gut zu spielen, sondern du musst vor allen Dingen auch fehlerfrei spielen. Ersteres, gut zu spielen, ist dem BVB in überzeugender Art und Weise gelungen, finde ich. Und ich glaube, da gibt's auch keine zwei Meinungen. Letzteres dann leider doch nicht. Und das ist es ja, was es dann so bitter macht, dass man mit leeren Händen wieder von London auf die Heimreise gehen musste. Ich kann mich noch erinnern, ich saß dann da nach Schlusspfiff, als es dann die Pokalübergabe an Dani Carafal gegeben hat, auf meiner Reporter-Tribüne an meinem Reporterplatz, und habe speziell eigentlich auf die Dortmunder Borussen geachtet. Und ja, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, wie Marco Reus dann von Mitspieler zu Mitspieler gegangen ist, jeden Einzelnen umarmt hat, während dieser Konfetti-Regen dann über Wembley herniederging und Real Madrid dann anschließend, die Spieler von Real Madrid sich den Pokal hin und her gereicht haben. Da hat sich Reus halt nochmal bei den Kollegen bedankt. Ich glaube dafür, dass er so weit gekommen ist in seiner letzten Spielzeit mit dem BVB. Für Reus schloss sich ja auch tatsächlich ein Kreis. Er war ja 2013 schon im Wembley im Finale dabei, ein Jahr nachdem er von Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt war. Und ja, ich glaube, jeder hätte es ihm gegönnt, gerade ihm, der so viel Verletzungspech in seiner Karriere gehabt hat und der deshalb auch den einen oder anderen großen Titel verpasst hat. Beispielsweise den Weltmeistertitel 2014 oder beispielsweise in der vergangenen Saison, wir erinnern uns, als dieses traumatisches Ende der Bundesligaspielzeit, als der BVB die sicher geglaubte Meisterschaft dann halt doch nicht hat einfahren können. Ich glaube, jeder hätte es ihm gegönnt, dass er am Ende seiner Zeit beim BVB diesen verfluchten Henkelpott tatsächlich in die Höhe reckt. Aber es hat nicht sollen sein, Manni. Und das ist schon, ja, das ist so ein bisschen Wehmut, was da aufkam am Samstag.
Ja, total. Vor allem, glaube ich, tut's einfach noch doppelt und dreifach weh, weil einfach jeder im Verein gemerkt hat, dass man so knapp davor war. Man war so knapp davor, dieses schier übermächtige Real eigentlich zu schlagen. Gerade in der ersten Halbzeit war es wirklich die deutlich bessere und auch gefährlichere Mannschaft. Also die Chancen der Dortmunder konnten sich ja durchaus sehen lassen. Da gab es andere Spiele in der Saison, auch in der Champions League-Saison, wo sie nicht annähernd so viele Tormöglichkeiten hatten. Und auch jetzt allen voran beispielsweise Karim Adeyemi, der in meinen Augen echt ein gutes Spiel gemacht hat, wahnsinnig bemüht, viele Aktionen, viele gefährliche Aktionen auch nach vorne gebracht hat. Nur dann eben unterm Strich ist halt nichts selber das rausgekommen. Und das muss sich halt der BVB total ankreiden. Und ich glaube eben, dass es nicht so sehr wehgetan hätte, wenn man 4-5-0 untergegangen wäre im Wembley. Aber so ist es natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Oder siehst du es ähnlich, Olli?
Ja, definitiv. Das ist ja das Bittere, so dicht dran gewesen zu sein. Ich glaube, man kann sagen, zur Halbzeit stand es 4-0 für Dortmund. Nach Chancen allerdings. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe relativ viele Spiele von Real Madrid in dieser Saison gesehen. Und es gab auch Spiele, erinnere beispielsweise jetzt auch an das Viertelfinale gegen Man City und auch teilweise einige Sequenzen des Halbfinales gegen den FC Bayern, wo Real durchaus Probleme hatte, wo sie nicht dominant waren. Aber ich habe Carlo Ancelotti, er ist ja tatsächlich jemand, der Ruhe und Gelassenheit brutal ausstrahlt, der 64-jährige Realtrainer. Ich habe ihm sein Bild wurde einige Male auch auf dem Monitor, den ich da an meinem Reporterplatz hatte, eingeblendet. Er hat schon in ziemlich hoher Taktung auf seinem Kaugummi rumgekaut. Man merkte, wie es in ihm rumorte, und man merkte, dass es so gar nicht lief für sein Team. Und das ist ja das, was im Endeffekt dann für diese große Enttäuschung gesorgt hat nach dem Schlusspfiff bei den Dortmunder Borussen. Edin Terzic hat's in der PK gesagt, in der Kabine herrschte große Enttäuschung. In der ersten Halbzeit hatten wir wirklich das Gefühl, ja, wir haben sie. Und es hat halt tatsächlich nur das letzte Quäntchen Präzision beispielsweise bei den guten Tormöglichkeiten, die man gehabt hat, diese ultimative Kaltschnäuzigkeit gefehlt, um Real dann tatsächlich auch einen einzuschenken. Also wenn man sich beispielsweise diese Möglichkeiten nochmal anschaut, das sind wirklich Kleinigkeiten gewesen. Diese Kontersituation nach diesem brutal guten Steckpass von Mats Hummels, wo er die komplette Deckung von Real Madrid aufreißt, dann der Lauf von Karim Adeyemi, wie der quasi schon um Courtois herum ist und wo er sich den Ball halt nur einen Tick zu weit vorlegt, das ist ein Mühe einer technischen Unsauberkeit gewesen. Genauso beispielsweise bei dem Pfostenschuss von Niklas Füllkrug. Er nimmt ihn nicht hundertprozentig mit, er trifft ihn nicht ganz, ganz genau, sonst wäre er drin gewesen und so geht er halt an den Pfosten. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, das ist dann vielleicht auch eine Qualitätsfrage, möglicherweise, keine Ahnung, wenn ein Spieler wie Robert Lewandowski in seiner absoluten Topform diesen Ball bekommen hat, den Füllkrug dann an den Pfosten gesetzt hätte, dann wäre er vielleicht drin gewesen. Oder wenn jetzt Vinicius Junior zum Beispiel in dieser Kontersituation gewesen wäre, wie sie Karim Adeyemi davor gefunden hat, als er um den Realkeeper schon rum war und sich den Ball zu weit vorlegt, ja, dann hätte es vielleicht gerappelt. Das kann man so sehen. Aber auf der anderen Seite, es hat natürlich auch gezeigt, was möglich ist für Borussia Dortmund, wenn alles funktioniert von der Disziplin, wenn der Matchplan stimmt, dass man dann tatsächlich auch diese qualitativen Unterschiede irgendwo nivellieren kann. Und wenn man ein Stück weit Glück gehabt hätte, wäre man in Führung gegangen und wer weiß, ob Real dann tatsächlich so souverän in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel gefunden hätte.
Ja, es war ja auch schon diese ganze Champions League-Saison von Real Madrid explizit jetzt in den letzten drei Spielen so der Fall. Ne? Also irgendwie kann der BVB dem FC Bayern und auch Manchester City die Hand geben, weil das waren ja eigentlich die identischen Spielverläufe, wenn man so möchte. Also Real eigentlich gar nicht zwingend überlegen, gerade im Gegenteil. Und dann liefern sie dann am Ende irgendwie doch ab, typisch Real, haben viele danach gesagt. Und ich glaube aber trotzdem auch, irgendwann ist es halt auch kein Zufall mehr, wenn du die Spiele gegen so hochklassige Gegner für dich entscheidest, dann gehört da auch nicht nur ein bisschen Glück dazu, sondern dann ist es halt nun mal irgendwie eine Ausnahmetruppe, die offenbar kein Finale verlieren kann.
Nee, also zumindest in der Champions League nicht. Sie haben ja seitdem dieser Wettbewerb sozusagen umgearbeitet worden ist vom Europapokal der Landesmeister hin zu der Champions League, wie wir sie jetzt kennen, alle Finals gewonnen. Und selbst dieses Finale gegen Borussia Dortmund, wo sie mehr als nur gewackelt haben, das war auch ganz interessant, selbst in der zweiten Halbzeit, wo Real dann natürlich wieder seinen eigenen Rhythmus gefunden hat, wo die Abläufe bei ihnen wieder stimmten, haben sie trotzdem mit gehörigem Respekt vor dem BVB gespielt. Ancelotti hat beide Innenverteidiger angewiesen, nicht mit nach vorne zu gehen, erst abgesehen vielleicht bei Standardsituationen. Und das zeigt halt schon, dass der alte Fuchs wirklich gewusst hat, oh, pass auf, wir dürfen uns jetzt tatsächlich gegen diesen BVB, der nichts zu verlieren hat, der mit einem guten Matchplan an die Sache rangegangen ist, der uns einige Male mehr als nur geärgert hat in Halbzeit 1, wenn auch das nicht zum Treffer für den BVB geführt hat, gegen die dürfen wir uns jetzt tatsächlich auch keine Blöße erlauben. Und das ist natürlich auch etwas, was man, da kam natürlich kein Dortmunder Borusse dann nach diesem Schlusspfiff drauf, da war die Enttäuschung einfach zu groß. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was man mitnehmen kann, dass man sagen kann, ey, uns hatte zu Beginn dieser Champions-League-Saison überhaupt niemand auf der Rechnung und wir haben uns viel, viel Respekt erarbeitet, auch von Gegnern, die viel mehr wirtschaftliche Mittel zur Verfügung haben, die eigentlich, davon musste man ja ausgehen, in einer ganz anderen Liga zu Hause sind als der BVB, wie beispielsweise Real Madrid. Also man hat sich Respekt erarbeitet und das ist auch etwas, klar, dafür kann man sich jetzt nichts kaufen in Form von Silverware, wie die Engländer zu sagen pflegten. Wir hätten alle gerne gefeiert, egal wie kaputt wir auch waren, Manni und ich, aber ich glaube, diesen Triumphzug durch Dortmund, den hätten wir dann gerne auch noch mitgenommen am Sonntag.
Ja, auf jeden Fall. Und das hätten wir auch definitiv gemacht. Und da wären wir auch wieder in Form gewesen. Da wäre ich oder bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, du hast es angesprochen. Also Sympathien, glaube ich, auch aufgrund dieses leidenschaftlichen Auftritts und Anerkennung hat der BVB auf jeden Fall gewonnen. Und am Ende hat es halt dann eben nur für die Silbermedaille gereicht. Und nach diesem Auftritt, dann hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis dann die ersten Spieler bei uns zu den Interviews kamen, ja. Oder auch die Verantwortlichen, Sebastian Kehl beispielsweise. Und es ist natürlich schon auch für uns immer schwer, ne? Du kannst da schon ein Stück weit auch mitfühlen, aber da dann so die richtigen Fragen zu stellen, ja, das ist dann irgendwie auch schwierig. Deshalb habe ich ihm, glaube ich, nur so ein, zwei Brocken danach hingeworfen, dem Sebastian Kehl. Und dann hat er von sich aus schon einfach erzählt, was in ihm los ist. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Die Enttäuschung ist schon sehr, sehr groß, weil es ist ein Champions-League-Finale. Spielt man in der Regel auch nicht so häufig. Und wir waren super nah dran und jeder hatte heute das Gefühl, dass die Vorbereitung richtig gut war, dass die Einstellung top war, dass wir den richtigen Matchplan hatten und alles eigentlich zusammen angerichtet war für dieses tolle Finale. Und daher wird es jetzt sicherlich ein paar Tage brauchen. Der eine oder andere geht in den Urlaub, einige Jungs gehen noch zur Nationalmannschaft und werden die Euro spielen. Aber wir werden erstmal jetzt das ein bisschen verarbeiten müssen, weil es ist eine Mischung heute aus ganz vielen Gefühlen, aber auch vielen, ganz vielen positiven Dingen. Unsere Fans zum Beispiel, die Unglaubliches heute wieder geleistet haben, die die Stadt in Schwarz und Gelb geschmückt haben und die sich auch hier im Stadion wieder vorbildlich präsentiert haben. Das ist herausragend. Das ist auch etwas, auf das man sehr, sehr stolz sein kann, wenn man für diesen Club arbeitet. Aber wir hätten ihn gerne heute diesen Pokal mit nach Dortmund gebracht und das ist uns leider erneut nicht geglückt.
Ja, das war Sebastian Kehl, der Sportdirektor. Ein Kompliment an die Fans und unter anderem auch. Und tatsächlich, das war auch mehr als angebracht. Manni, wir konnten uns ja auch davon überzeugen, was eigentlich den ganzen Tag über, diesen ganzen Samstag über in London los war. Wir haben nämlich einen schönen, ausgiebigen Spaziergang durch den Hyde Park gemacht und sind dann tatsächlich auch bei diesem offiziellen UEFA-Fanfest, das eigens für die BVB-Fans angerichtet worden war, angekommen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als ich das da gesehen habe. Ich habe gedacht, ich bin hier irgendwie in Wacken oder weiß ich, hier treten gleich die Rolling Stones auf. Ja, Zwei große Bühnen, also es sah tatsächlich wie so ein klassisches Festivalgelände auf mit unheimlich vielen Verkaufsständen, Fressständen. Es gab diese Yellow Wonderwall, vor der man sich hat fotografieren lassen können. Es gab ein Bühnenprogramm, viele BVB-Allstars, die dann da auch aufgetreten sind, sei es Dede, sei es Kalle Riedle. Wir haben schon auf dem Hinflug, haben wir ja auch dann die Helden von 1997 bei uns an Bord im Flieger begrüßen dürfen, Andi Möller und Jürgen Kohler. Also das war schon großartig und das zeigt halt auch diese Kraft, die Borussia Dortmund mit seinen vielen Fans hat. Ich glaube, Edin Terzic, der sprach von 100.000 Fans, die in London waren. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so viel waren. Ich glaube allerdings, es sind mindestens sowas wie 50.000, 60.000 Schwarz-Gelbe in der englischen Hauptstadt gewesen. Piccadilly Circus, das war so ein anderer Hotspot, wo die Fans sich da schon vor dem Spiel getroffen haben. Also ist schon großartig. Und auch diese Choreo, die Anhänger dann in Wembley gezeigt haben, we're back in town to steal the crown. Also wir sind wieder in der Stadt, um uns die Krone zu stehlen. Kleine Anspielung auf die königlichen Real Madrid. Also war schon beeindruckend, war schon toll. Und man hat also gerade auch viele, viele spanische Fans gesehen, die zuckten ihre Smartphones, haben Fotos gemacht von den BVB-Fans. Also, dass dieser Rahmen tatsächlich so stimmungsvoll war bei diesem Champions-League-Finale, das, finde ich, liegt in erster Linie an den BVB-Fans. Und ja, klar, auch bei denen war die Enttäuschung natürlich sehr, sehr groß, Manni.
Ja.
Und es gab dann tatsächlich auch sowas wie so ein, das müssen wir natürlich auch erwähnen, wie so ein paar tragische Helden im Team von Borussia Dortmund. Da denke ich jetzt besonders an einen Spieler.
Spieler der Woche.
Ja, und diese Auszeichnung, wir haben davor schon gesprochen, hat sich jemand verdient, in Anführungszeichen, und das meinen wir jetzt auch gar nicht ironisch, sondern ein Spieler, der so dieser tragische Held dieses Wembley-Finales war. Und zwar Ian Maatsen, der im Winter gekommen ist, im Januar. Ich weiß noch, wir waren im Trainingslager zusammen in Marbella und da wurde das dann öffentlich und keiner wusste eigentlich so recht, ja, ist der eine wirkliche Alternative, bei Chelsea nie gespielt, hat viel zweite, dritte Liga-Erfahrung und so weiter in England gesammelt. Aber ja, man wusste einfach nicht, ob der wirklich diesem ja defensiv anfälligen BVB bis dato weiterhelfen kann. Und er hat eingeschlagen wie eine Granate, also gerade in den ersten Spielen Wahnsinnsverstärkung gewesen, gerade mit Ballsicherheit hat er dem BVB-Spiel echt richtig, richtig gut getan, wurde glaube ich auch gleich nach 3 Spielen zum Rookie of the Month gekürt von der Bundesliga, also zum besten Nachwuchsspieler und das nach 3 Spielen, also das war schon sehr, sehr beeindruckend und hat auch eigentlich seine Form, diese ganze Rückrunde, würde ich sagen, eigentlich behalten. Also es gab eigentlich kaum ein Spiel, wo er einen kompletten Durchhänger hatte. Klar ist er in den einen Spielen ein bisschen mehr aufgefallen als in den anderen, aber hat, finde ich, immer wahnsinnig konstant gespielt. Und das ging ja auch eigentlich so in Wembley los. Also er ist dann wieder immer auf die 6 gerückt, hat das Spiel angekurbelt mit seiner Ballsicherheit, gute Akzente auch nach vorne gehabt, hinten in der Defensive bissig, wie man ihn kennt. Und dann, ja, wurde er, wie wir schon angesprochen haben, zum tragischen Held, weil er sich zwei Patzer erlaubt hat, oder Olli?
Ja, definitiv. Und der Patzer, der natürlich besonders offenkundig gewesen ist, das war dieser Fehlpass, den er da im Spielaufbau spielt, der dann letztendlich zu dem 0:2 geführt hat, dem 0:2 durch Vinicius Junior, also quasi in die Füße von Jude Bellingham ausgerechnet. Jude Bellingham, das war ein super GAU und ich glaube, in diesem Augenblick hatte er das Mitgefühl eigentlich auch von fast allen Zuschauern da in Wembley, vielleicht sogar selbst von dem einen oder anderen Anhänger von Real Madrid. Und was die ganze Geschichte für mich so ein bisschen tragisch macht oder noch tragischer macht, als sie ohnehin schon gewesen ist, dass, Manni, du hast es ja eben gesagt, wie stark der eigentlich in diesem halben Jahr seit seiner Ausleihe vom FC Chelsea für den BVB gespielt hat in allen Wettbewerben. Er hat innerhalb kürzester Zeit 2 massive Nackenschläge hinnehmen müssen. Das eine war die Streichung aus dem niederländischen Europameisterschaftsaufgebot.
Ja, ich glaube, das kommt auch noch dazu.
Damit hätte wirklich niemand gerechnet, dass es dann tatsächlich so kommt. Also das Prozedere ist dann ja immer wie bekannt. Die jeweiligen Nationaltrainer nominieren ein großes Aufgebot, dann noch mit einigen Streichkandidaten und einer dieser Streichkandidaten bei unseren Freunden aus den Niederlanden war dann leider Gottes Ian Maatsen. Es hat so niemand verstanden und
ja, da bin ich auch tatsächlich mal gespannt, wie stark die Niederländer gerade jetzt auf der Position besetzt sind bei der Europameisterschaft, weil also für mich ist das schon auch irgendwie ein kleiner GAU.
Total. Und ich meine, man muss wirklich kein Prophet sein. Es ist ein junger Spieler, der zwar schon relativ viel Erfahrung gesammelt hat, weil nach seinem Wechsel zum FC Chelsea ist er also relativ häufig ausgeliehen worden an verschiedene Vereine. Und das ist ja, könnte ich mir auch vorstellen, man kann natürlich immer sagen, ist selbstgewähltes Schicksal. Was gehst du zu so einem großen Verein? Da musst du damit rechnen, dass du als junger Spieler da jetzt nicht sofort zum Stammpersonal zählst. Aber das musst du halt auch erstmal wegstellen. Er hat nie so richtig fußballerische Wurzeln schlagen können. Und ich finde, das ist ihm zum ersten Mal dann bei Borussia Dortmund gelungen, wo er kam und auf Anhieb gespielt hat und wo er auch sofort das Vertrauen gespürt hat. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen auch unter anderem von Edin Terzic mit dazu beigetragen hat, dass er sich so gut entwickelt hat und deshalb tatsächlich eigentlich geglaubt hat, relativ sicher im EM-Aufgebot der Niederlande zu sein. Dann kommt diese niederschmetternde Nachricht für ihn, dann geht's ins Champions League Finale und dann passiert der sowas und also wie gesagt, Marco Reus, unmittelbar nachdem das passiert ist, ging Reus, das fand ich auch eine schöne Geste, dann zu Ian Maatsen und hat ihn versucht dann auch so ein bisschen aufzubauen, aber wer dann anschließend auch nach Schlusspfiff mal die Gelegenheit hatte, in das Gesicht von Ian Maatsen zu blicken, der weiß und der hat auch gespürt, wow, ne, also das wird noch ein bisschen länger dauern, bis er das tatsächlich verarbeitet. Das ist schon sehr, sehr bitter und deshalb fanden wir, Manni und ich, dass wir ihn hier an dieser Stelle mal besonders würdigen sollten, verbunden vielleicht auch mit der Formulierung der Hoffnung, dass es vielleicht nicht das letzte Spiel von Ian Maatsen für den BVB gewesen ist. Das Leihgeschäft läuft ja jetzt aus zum 30.06. Der BVB ist bemüht, ihn länger oder fest zu verpflichten. Das gilt auch für Jadon Sancho. Aber da weiß natürlich auch niemand so richtig, ob das dann tatsächlich klappt.
Ja, so ist es. Also ich glaube, das werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, dass es jetzt auch mal ganz gut ist, wenn, wie es Sebastian Kehl gesagt hat, wenn jetzt einfach mal auch Urlaub gemacht wird, dass man das irgendwie verarbeiten, schlucken kann. Ich glaube, da wird jeder ja so ein bisschen ja auf seine Art und Weise dran knabbern. Und ja, dann gilt's wieder nach vorne zu gucken. Und du hast gesagt, Ian Maatsen ist noch so jung. Ich glaube immer noch, dass er sein Potenzial immer noch nicht ganz ausgeschöpft hat. Und was er aber jetzt in der Rückrunde schon für Freude bereitet hat beim Zugucken, dann ist das schon vielversprechend auch für die Zukunft. Also ich würde mich jetzt einmal festlegen und sagen, Maatsen bekommt auf jeden Fall nochmal die Chance, so ein großes Spiel dann zu bestreiten. Und trotzdem war das ja durch die Bank ein sehr, sehr starker Auftritt. Ich glaube, das kann man so sagen. Wie gesagt, die tragische Figur Ian Maatsen, aber dann auch von der Defensive Mats Hummels, der da Vini Junior des Öfteren richtig abgekocht hat. Das war schon großartig. Auch Schlotterbeck, der wieder einen ganz guten Job gemacht hat, hatte mal so einen kurz nervösen Wackler, glaube ich, relativ am Anfang. Er hat sich dann aber auch wieder gefangen und hat eine echt, echt gute Partie abgeliefert. Und ja, mit dem haben wir auch nach dem Spiel gesprochen und ja, man konnte wirklich diese Leere in ihm drin fühlen. Er hat eigentlich ganz normal gesprochen, aber so in der Art und Weise, wie er sich gegeben hat, war der einfach in einem kompletten Tunnel. Und ich fand, da konnte man so das erste Mal ja dann auch wirklich sehen, was das für eine riesengroße Enttäuschung auch für die Jungs ist, auch Minuten oder sogar, naja, das war wahrscheinlich so eine Stunde nach Abpfiff, dass da immer noch die Gedanken irgendwo kreisen und Nico Schlotterbeck hat das Ganze mal versucht zumindest einzuordnen.
Ich muss sehr ehrlich sein, für mich die Enttäuschung, weil ich glaube, Finale sind nicht da, um zu zeigen, wer das bessere Spiel gemacht hat, sondern wer gewinnt. Deswegen tut es, glaube ich, umso mehr weh, dass wir so gut gespielt haben und dann mit der Enttäuschung von so einer 2-0-Niederlage nach Hause gehen. Es ist brutal. Es ist so im Fußball. Es gewinnt nicht immer der Bessere. Wir hatten das im Rückspiel in Paris, glaube ich, selber. Vielleicht waren wir da auch nicht besser, haben gewonnen. Heute hat es Real erwischt. Ich glaube, wir sind richtig enttäuscht und weiß gar nicht, wie der Abend enden soll. Ich glaube, dass jeder so eine komplette Leere hat. Du arbeitest für sowas dein ganzes Leben, nicht nur das eine Jahr, nicht nur die Champions League Saison, sondern ich glaube, so als Kind hast du Träume, willst ins Finale einziehen. Und ich glaube, da steht nie im Hintergrund, dass du das Finale verlierst. Und deswegen ist es umso bitter. Ich glaube, Emre hat ganz, ganz schöne Sätze in der Kabine gesagt. Und ja, ich würde am liebsten die Sätze in der Kabine lassen. Ist, glaube ich, besser so, weil ich glaube, wir sind als Mannschaft dieses Jahr echt zusammengewachsen. Wir haben eine unglaublich tolle Champions League Saison gespielt. Deswegen es ist umso bitterer, dass du heute verloren hast.
Ja, soweit Nico Schlotterbeck in der sogenannten Mixzone von Wembley. Apropos Mixzone von Wembley, dazu mal kurz in eigener Sache. Ich habe dich da übrigens im Nachlauf, ich habe dich gar nicht gesehen, weil diese Mixzone, das sind natürlich die...
Chaos.
Ja, so kann man es ausdrücken. Also da, wo wir Journalisten dann die Möglichkeit haben, Interviews zu führen mit den Spielern. Erstmal, dafür kann die UEFA nichts, sie war vollkommen überlaufen. Und dann zweitens, ich weiß nicht, Manni, warst du auch in dieser sogenannten Mixzone, die in dieser Zufahrt für die Mannschaftsbusse da aufgebaut worden.
Ja.
Ja, also, was war das denn?
Ja.
Wir kommen da raus, da steht der Mannschaftsbus von Real Madrid mit laufendem Motor. Was das sollte, weiß auch kein Mensch. Ob der Fahrer irgendwie Angst hatte, dass ihm der Diesel sonst einfriert. Also auf jeden Fall eine fürchterliche Luft, ein fürchterlicher Lärm. Dann die Spieler oder auch die Manager, die dann da durchkamen, die stehen relativ weit weg von uns, von Journalisten. Wir hatten unglaubliche Schwierigkeiten, deren Antworten auf unsere Fragen überhaupt zu verstehen. Ja. Also ich habe da noch mal mit einem Mitarbeiter der UEFA gesprochen, habe mich da auch ein bisschen beschwert. Ich habe gesagt, immer, Leute, wie könnt ihr denn sowas hier veranstalten? Ich sag, das ist ja total unprofessionell. Wurde dann allerdings belehrt, ja. Das heißt, nein. Also er würde auch mitarbeiten in einer Kommission, die mehrere Monate bestanden hätte, wo man sich Gedanken darüber gemacht hätte, wie denn die beste Mixzone aussehen könnte. Und ich sag, und das ist jetzt euer Produkt, also dann gute Nacht und mir sparen Böses für die Europameisterschaft.
Ja, total, würde ich auch gerade sagen. In der Kommission wäre ich ja gerne gehockt. Da hätte ich ein entspanntes halbes Jahr, glaube ich, gehabt. Ja,
offenbar.
Und ich bin mir auch ein bisschen vorgekommen, in dieser Mixzone nach dem Spiel, wo du ja Leute hören musst, verstehen musst, wo du auf gutes Bild und Ton angewiesen bist, wie auf diesem Fanfest, von dem du davor gesprochen hast. Weil Olli hat es ja vorher erzählt, wir sind da zusammen rein und ich glaube, ich habe dich innerhalb von 5 Minuten 8-mal verloren, weil es einfach so chaotisch war. Aber das war halt ein Fanfest, da ist es klar, dass es laut ist und so weiter. Aber in dieser Mixzone, also wie du schon gesagt hast, ne, wir waren wahrscheinlich 5 Meter voneinander weggestanden, haben uns aber gar nicht gesehen, weil einfach so viel Chaos da herrschte. Und man wusste auch gar nicht, es waren 2 Emporen aufgebaut, man wusste nicht, welcher Spieler kommt jetzt wohin. Das war auch irgendwie nicht geklärt. Dann gab es irgendwie eine Unterscheidung zwischen Print, Radio und TV.
Ja.
Dann sind aber doch irgendwie die Spieler zu beiden Emporen gegangen. Manche sind aber nur zu einer und man wusste gar nicht, weil mein Fokus war jetzt beispielsweise natürlich die BVB-Spieler. Nur Emre Can zum Beispiel kam gar nicht bis zu mir, wo ich mit meiner Kamera und mit dem Ton sozusagen verbunden war. Also ich habe ihn nur aus der Ferne gesehen. Schlotterbeck war dann bei uns und Sebastian Kehl, der wiederum auf der anderen Empore nicht war. Also genauso wie ich das jetzt beschreibe, so durcheinander war das auch vor Ort. Und diese Kommission, wollen wir einfach mal hoffen, dass die nicht jetzt auch schon Pläne für die EM geschmiedet hat.
Ja, oder sie aber zumindest noch mal überarbeitet. Also das wäre schon sehr, sehr schön, so. Weil ich meine, also sonst wird da wirklich totales Chaos ausbrechen. Aber kommen wir mal zu den Inhalten zurück. Kommen wir mal auf das zurück, was Nico Schlotterbeck da auch gesagt hat. Ich finde schon, dass er recht hat, dass die Mannschaft in dieser Saison, die ja wie gesagt so ein bisschen zweigeteilt zu betrachten ist, Bundesliga am Ende Platz 5, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist natürlich viel zu wenig, gemessen an den Ansprüchen von Borussia Dortmund. Und dann andererseits diese starke Champions League-Spielzeit, die Truppe da hingelegt hat. Also das sind schon 2 unterschiedliche Gesichter gewesen. Allerdings insgesamt, wenn man dann nochmal unterteilt, BVB in der Hinrunde in der ersten Saisonhälfte, BVB in der zweiten Saisonhälfte, dann finde ich, hat er nicht Unrecht, dass er sagt, diese Mannschaft ist zusammengewachsen, diese Mannschaft ist deutlich kompakter geworden, die Spiele sind besser geworden, hat verschiedene Gründe. Es hängt auch damit zusammen, dass man zur Winterpause tatsächlich mal in sich gegangen ist, Tabula Rasa gemacht hat und dann gesagt hat, pass auf, wo sind unsere Sollbruchstellen, wo müssen wir ansetzen, woran müssen wir arbeiten, haben oftmals an dieser Stelle Manni und ich über den in der Hinrunde sehr mangelhaften Spielaufbau des BVB diskutiert. Da hat sich viel verbessert, nicht zuletzt auch dank der Hinzunahme der beiden Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender. Die Mannschaft hat für mich auch in der Rückrunde, und das hat man dann speziell in den Champions League-Spielen gesehen, eine ganz andere Ausstrahlung gehabt. Hat auch eine größere Sicherheit gehabt, eine größere Souveränität an den Tag gelegt. Das ist das, finde ich, was Nico Schlotterbeck da auch zum Ausdruck gebracht hat. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung, dass dieses Negativerlebnis, weil letztendlich ist ein verlorenes Finale ein Negativerlebnis, man fängt an zu grübeln, man fängt zwangsläufig auch an zu zweifeln, Mensch, woran kann das denn liegen, dass wir diesen Titel nicht gewonnen haben, genauso wenig wie man im vergangenen Sommer die deutsche Meisterschaft, die eigentlich schon sicher geglaubte deutsche Meisterschaft, hat einfahren können, dass man trotz dieser Grübeleien, die sicherlich auch ein paar Tage anhalten werde, dass man trotzdem dann für sich zu dem Schluss kommen kann, wow, wir haben durchaus eine Entwicklung hingelegt als Mannschaft, die uns der ein oder andere so vielleicht auch nicht zugetraut hat. Und dass das dann vielleicht auch dazu führt, dass man im Hinblick auf die Zukunft insgesamt noch stabiler wird und vor allen Dingen auch dann vielleicht in der Bundesliga im nach wie vor für den BVB entscheidenden Wettbewerb auch mal wieder ganz oben angreifen kann. Also das ist so ein bisschen auch die Hoffnung, die ich aus Wembley mit nach Hause genommen habe.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube auch, dass sowas schon auch Rückenwind geben kann. Ich habe nach dem Spiel in London tatsächlich noch, als ich auf ein Taxi sehr, sehr lange gewartet habe, weil natürlich alles voll und ausgebucht war, noch mich ein bisschen mit einem Fan unterhalten und der hat dann auch sowas gesagt wie, wir sind einfach eine Verlierertruppe, hat er gesagt. Wir können einfach keine Finalspiele. Und dann habe ich gesagt, naja, Moment. Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, naja, man war wieder nah dran, wie im vergangenen Jahr und am Ende hat es wieder nicht gereicht. Trotzdem glaube ich, wenn du in einem Champions League Finale stehst, hast du davor schon sehr, sehr viel auch richtig gemacht, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Und daran von, also anhand dieses einen Spiels zu sagen, wir sind Verlierer, ist natürlich auch nicht richtig. Und trotzdem zeigt das natürlich auch diese ganze Enttäuschung, die wahrscheinlich auch ihr da draußen, ihr es für schwarz-gelb haltet, so ein bisschen verspürt. Und es ist wahnsinnig bitter. Aber ich glaube auch, dass du daraus wirklich auch Kraft ziehen kannst. Und ich finde auch, es ist nicht hundertprozentig oder eigentlich gar nicht vergleichbar mit dieser Situation des Mainz-Spiels, weil du bist da als kompletter Außenseiter reingegangen in dieses Realspiel. Du konntest Absolut. Nur gewinnen und hast dann sogar, bist du noch über dich hinausgewachsen, hast wirklich auch den neutralen Fußballfan begeistert und dir richtig, richtig viel Anerkennung geholt. Und das letztes Jahr gegen Mainz, da ja, konntest du nur verlieren und du hast verloren. Und das war diesmal, fand ich, überhaupt nicht. Also mit ein bisschen Abstand, glaube ich, kann man da auch Kraft draus ziehen. Und trotzdem ist es, glaube ich, emotional für die Spieler nicht so leicht. Und das hat auch dann nochmal Nico Schlotterbeck betont. Hier hören wir ihn.
Ja, Motivation ist schwer. Ich glaube, dass letztes Jahr dieses Meisterdrama uns auch gekillt hat am Anfang der Saison vielleicht ein bisschen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr besser dann ja, in die Vorbereitung starten, dass wir eine bessere Bundesliga-Saison spielen. Ja. Was mir zeigt, diese Champions-League-Saison, dass wir wirklich jeder Mannschaft der Welt Probleme bereiten können. Ich glaube, die Mannschaft hat unglaubliches Potenzial. Ich fand, heute hat keiner ein schlechtes Spiel abgeliefert. Wir waren nicht nervös gegen Real Madrid, ich glaube, gegen den größten Gegner im Weltfußball. Deswegen, ja, für mich ist Motivation genug, bei dem Verein zu spielen, weil ich glaube, das ist für mich mit der größte Verein in Deutschland, in Europa. Deswegen, ich freue mich einfach, für Borussia Dortmund zu spielen, werde mich da auch die nächsten Jahre zerreißen. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht in so ein Loch falle, aber ich glaube, wer mich kennt, ich werde mit meiner Familie mich zusammensetzen und dann ja neue Motivation schaffen für nächste Saison.
Ja, also das waren dann schon ganz interessante Einblicke in sein Innenleben, die uns Nico Schlotterbeck hier gewährt. Er hoffe nicht, dass er in so hat das wörtlich, glaube ich, ausgedrückt, kleines Loch falle. Die Gefahr besteht tatsächlich. Ich glaube nur, es kommt drauf an, dass das Loch tatsächlich dann klein bleibt. Logischerweise, man ist enttäuscht, man war so nah dran. Schlotterbeck hatte natürlich auch miterlebt im vergangenen Sommer, wie der BVB die bereits sicher geglaubte Meisterschaft nicht hat einfahren können. Und das hat logischerweise Narben hinterlassen. Jetzt bekam er in London zu spüren, wie es sich anfühlt, den Henkelpott nicht zu gewinnen, obwohl man über weite Strecken die, ich finde sogar klar, bessere Mannschaft war. Das schmerzt, das lässt einen grübeln, möglicherweise auch zweifeln. Ich glaube allerdings, es wäre fatal, jetzt zu sehr zu zweifeln, gerade auch wegen dieser speziellen BVB-Vorgeschichte. Denn man muss, und Manni, du hast das ja eben auch schon, wie ich finde, sehr treffend gesagt, man muss da schon unterscheiden. Dieses Trauma Mai 2023, Mainz 05 zu Hause, das ist etwas ganz anderes gewesen von den Voraussetzungen als das, was dann ein Jahr später in Wembley passiert hat. Damals, glaube ich, kann man tatsächlich sagen, der Druck war zu groß, der da auf den Borussen gelastet hat. Es war ja alles angerichtet für die große Meisterparty. Und dann kam dieser kollektive Zusammenbruch, dass das Spuren hinterlässt, ist klar. Und das hat auch lange gedauert, bis der BVB dann wieder in die Spur gefunden hat. Ich bin bis heute der Meinung, diese insgesamt dann doch noch schlechte Bundesliga-Saison, das muss man ja sagen, Endplatzierung Platz 5, das sind auch irgendwo noch die Nachwirkungen dieses traumatischen Endes der Saison 2022-23. Aber gerade dieses Finale in Wembley, finde ich, das war auch ein Lehrstück über die Bedeutung von Psychologie im Spitzensport. Denn es war ja eben nicht nur so, dass Real Madrid dieses Spiel aufgrund ihrer zweifelsfrei größeren Qualität gewonnen hat. Das Spiel zeigte auch, und das über weite Strecken, selbst wenn Real am Ende gewonnen hat, dass sich Unterschiede in der Qualität sehr wohl auch ausgleichen lassen. Mit mentaler Stärke, mit Überzeugung und auch mit dieser Unbekümmertheit, die Borussia Dortmund über lange Zeit gezeigt hatte. Irgendwo war es ja so, dass der BVB erst dann als Favoritenschreck selbst schreckhaft geworden ist, als man dann tatsächlich in Rückstand gegangen ist. Aber sie haben über weite Strecken dieser Partie gezeigt, dass sie halt nicht mehr angenockt sind, dass sie kein Trauma haben, was das Finale angeht. Denn wenn sie ein Trauma gehabt hätten, dann hätten sie nicht so stark gespielt. Und ich finde, daran sollten sich die Borussen dann tatsächlich mal erinnern, wenn dieser erste Frust verflogen ist. Ich glaube, das wären sie sich auch irgendwo selbst schuldig. Und vor allen Dingen sollten sie sich nicht selbst einreden, sie hätten ein Psychoproblem oder gar ein Trauma. Das wäre dann wirklich fatal, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass die positiven Dinge, je länger dann auch dieses Finale von Wembley zurückliegen wird, dass diese positiven Eindrücke auch in den Köpfen der Spielern überwiegen werden.
Ja. Das glaube ich auch und ich glaube, man kann einfach nur hoffen, dass sie es möglichst schnell abhaken für jemanden, für den es mir, wie gesagt, wahnsinnig leid tut. Du hast ihn davor schon angesprochen. Ist einfach Marco Reus, dem hätte man wirklich so eine Trophäe noch wirklich so gewünscht, gerade zum Abschluss. Das wäre so perfekt gewesen. Aber ich glaube, auch mit einem Champions-League-Finale kannst du dich gebührend verabschieden und das macht ja vielleicht auch oder hat vielleicht ja auch schon ein anderer Spieler gemacht, Olli. Über den haben wir die letzten Wochen immer mal wieder gesprochen. Letzte Woche haben wir dann auch gesagt, naja, die Zeichen stehen wohl auf Abschied. Mats Hummels. Und ich finde, diese Woche gerade, beziehungsweise vergangene Woche, ist da auch tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Bewegung reingekommen in diese ganze Geschichte. Denn Mats Hummels, wie wir ihn kennen und wie wir ihn ja auch eigentlich schätzen, nimmt selten ein Blatt vor den Mund, wenn er seine Meinung kundtun möchte, dann macht er das auch. Und das hat er, ja, man kann schon auch sagen, ausgerechnet kurz vor diesem Finale gemacht. Ich glaube, davon ist nichts hängen geblieben. Dafür haben sie zu gut und haben auch waren zu fokussiert und jeder Einzelne hat auch zu gut gespielt. Und trotzdem muss ich schon sagen, dieses Interview, was er da den Kollegen der Sportbild gegeben hat, indem er eben auch ganz offen gesteht, dass er in der Vorrunde beziehungsweise dann auch zu Beginn der Saison teilweise sehr angefressen war von der Taktik, die Edin Terzic spielen lassen wollte, von der Art und Weise und hat da schon ganz klar gegen Edin Terzic meiner Meinung nach zumindest ausgeteilt und man hat das natürlich versucht, möglichst klein zu halten vor diesem Champions League Finale, aber ich fand, als ich mir auch dieses Interview durchgelesen habe, ich musste es dann tatsächlich nochmal ein zweites Mal lesen, schon sehr, sehr deutlich. Oder wie hast du es gelesen, Olli?
Ja, absolut. Ich hatte den gleichen Eindruck und ich meine, man muss nur mal ganz kurz zum Verständnis sagen, das ist halt ein Interview für ein Printmedium gewesen, in dem Fall für die Sportbild. Und bei Interviews für Printmedien ist es üblich, dass die anschließend nochmal vom Verein autorisiert werden. Also das heißt, der Spieler, in dem Fall Hummels, der das Interview gegeben hat, als auch die Medienabteilung von Borussia Dortmund, guckt da nochmal drüber, bevor das Ganze dann veröffentlicht wird. Und die Tatsache, dass es trotzdem so veröffentlicht worden ist, mit sehr vielen kritischen Anmerkungen in Bezug auf das Wirken von Edin Terzic, das spricht Bände. Also ich war jetzt natürlich nicht dabei, als das geführt worden ist, das Interview, oder autorisiert worden ist, aber man kann schon davon ausgehen, dass da möglicherweise auch noch deutlichere, noch stärkere Kritik am BVB-Trainer formuliert worden ist. Und das muss man einfach sagen, das ist schon ein starkes Stück, wenn so ein Interview, und das wusste Hummels ja, dann, es ist am vergangenen Mittwoch, Sportbild kommt mittwochs raus, also wenn das dann drei Tage vor dem wichtigsten Spiel der Saison erscheint, wow, also sagen wir mal so, das ist, um es milder auszudrücken, schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang.
Ja.
Und normalerweise hätte diese Kritik auch, könnte ich mir vorstellen, etwas nach sich ziehen können in Form von Bestrafung, Suspendierung des Spielers.
Ja.
So, und das ist natürlich nicht passiert. Die Gründe sind sicherlich auch irgendwo nachvollziehbar aus Sicht von Borussia Dortmund. Das hätte natürlich nochmal für Unruhe gesorgt. Also der Verein hat schon versucht, das Ganze so ein bisschen runterzukochen, das Ganze so ein bisschen klein zu halten. Hat auch Edin Terzic, fand ich recht aufschlussreich, am Freitag, da waren wir ja schon in London vor Ort, hat auch Edin Terzic versucht, der natürlich da direkt in einigen Punkten angegriffen worden ist, ist dann konfrontiert worden mit diesem Interview. Er hat geantwortet, also erstmal, ja, er hätte es gar nicht gelesen. Das sei mal dahingestellt.
ja.
Er hätte es gar nicht gelesen. Worum wäre es denn gegangen? Also er hat da so ein bisschen auf Zeit gespielt, hat dann aber doch etwas gesagt, was natürlich darauf deuten lässt, dass er es gelesen hatte. Denn er hat gesagt, also er hätte tatsächlich auch, so wie es Hummels in dem Interview gesagt hätte, ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm geführt. Und da hätte Hummels ihm seine Meinung gesagt, er hätte Hummels seine Meinung gesagt und man hätte eigentlich vereinbart sinngemäß, dass diese Gesprächsinhalte unter vier Augen bleiben und er, Edin Terzic, hätte sich dran gehalten. Also mit anderen Worten, Terzic selbst sagt, ich habe mich dran gehalten. Hummels selbst, ist jetzt meine Interpretation, aber ich denke, ist eine naheliegende Interpretation, hat sich nicht daran gehalten. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sage, wir haben uns ja auch häufiger Gedanken gemacht darüber. Ja, warum hat denn Julian Nagelsmann beispielsweise Mats Hummels nicht in das Aufgebot für die Europameisterschaft berufen? Diese Art und Weise, wenn einem etwas nicht passt, es auch öffentlich so zu formulieren, das ist natürlich einerseits etwas, aus dem wir Journalisten Honig saugen, keine Frage. Das ist eine gute Geschichte, das ist eine starke Geschichte. In dem Fall deshalb auch noch Glückwunsch an die Kollegen der Sportbild, die dieses vom Inhalt her bemerkenswerte Interview mit Hummels geführt haben. Aber das ist natürlich andererseits auch etwas, was für Unruhe sorgt innerhalb einer Mannschaft. Und ich glaube, dass Julian Nagelsmann um diese Eigenart von Mats Hummels auch sehr genau wusste und sich selbst gesagt hat, also wenn ich den jetzt mitnehme und er spielt nicht, und ich meine, es ist ja klar, die Besetzung der Innenverteidigung steht, und Hummels wäre maximal als Backup mitgefahren. Wenn ich ihn nicht spielen lasse und er ist unzufrieden und er ist unruhig, dann kann es natürlich passieren, dass er das möglicherweise auch öffentlich kritisiert. Und das sorgt für Unruhe. Und wenn man etwas nicht gebrauchen kann bei einer Europameisterschaft, noch dazu im eigenen Land, wo man die Favoritenrolle ja vielleicht jetzt doch wieder hat, dann ist das Unruhe. Also ich glaube, dass Mats Hummels sich damit ein Stück weit auch bei aller Wertschätzung für seine Meinungsstärke ein Stück weit selbst im Weg steht.
Total, ich war ja auch immer ein ganz klarer Befürworter und habe es auch nicht hundertprozentig verstanden und habe es auch zum Teil, wenn ich kann mich noch an den Kommentar erinnern, den ich geschrieben habe, da habe ich auch ganz offen formuliert, dass jemand wie Mats Hummels mit zur EM muss. Und jetzt durch diese ganzen, also durch das Interview beispielsweise, kann man, das finde ich, immer besser nachvollziehen, dass er eben nicht mitgenommen wurde. Und ja, das hat er sich so ein bisschen selber zuzuschreiben, wenn es gleich auch jetzt Stück weit egal ist für ihn. Und mir ist immer noch so ein Spieler, der eine starke Meinung auch äußert, immer noch lieber als einer, der auswendig gelernte Sätze uns gegenüber äußert. Also das ist trotzdem, finde ich, zumindest deutlich besser. Und trotzdem zeigt das auch diese Reaktion von Edin Terzic, dass dieses ja Tuch zwischen den beiden einfach schon ein Stück weit zerschnitten ist. Und aufgrund dieser Aussagen, also einmal von Mats Hummels und auch dann von Edin Terzic, sehe ich eigentlich noch weniger irgendeine Zukunft für Mats Hummels beim BVB. Denn ich bin mir auch sicher, wenn Edin Terzic beziehungsweise wenn Mats Hummels jetzt schon wüsste oder dazu tendiert, nächstes Jahr beim BVB zu bleiben, dann hätte er so ein Interview nicht gegeben. Er ist erfahren genug, er weiß um die Auswirkungen, er weiß, was das für ein mediales Echo auslösen würde, und er weiß auch, dass wenn er bleibt, er nächstes Jahr immer noch einen Trainer namens Edin Terzic hat, und da möchte er auch spielen. Und ich glaube, mit diesem Interview hat er sich ein Stück weit selbst versaut, auch wenn ich immer noch glaube, dass er das im vollen Bewusstsein gemacht hat und er es deshalb auch gegeben hat, weil es für ihn keine Zukunft gibt. Also wie gesagt, das sind alle Spekulationen, aber so deute ich das zumindest. Deshalb habe ich auch anfangs angekündigt, dass da ein bisschen mehr Bewegung reingekommen ist. Und ich sehe einfach da keine Zukunft. Wie siehst du es, Olli?
Ja, also wir haben ja tatsächlich auch dann wenn auch kurz in dieser unsäglichen Mixzone mit Sebastian Kehl darüber sprechen können. Und der wurde dann gefragt, wann denn jetzt mit einer Entscheidung in Sachen Hummels zu rechnen sei, und sagte, in den kommenden Tagen. Und auch das ist etwas, was eindeutig in die Richtung zu gehen scheint, dass es dann zu einer Trennung zwischen Hummels und dem BVB kommen wird. Also offiziell läuft ja sein Vertrag zum 30.06. aus. Und es ist ja auch so, dass es auch, wenn man jetzt, und dieser Einwand, vielleicht würde der jetzt von dem einen oder anderen von euch, von unseren Zuhörern kommen, auch wenn das jetzt natürlich, was Manni und ich in den vergangenen Minuten besprochen haben, nach wie vor spekulativ ist, nach wie vor natürlich unsere Interpretation ist. Aber unabhängig mal von dem Interview, es hat ja auch nie ein Commitment gegeben von Hummels in Richtung BVB, sondern er hat ja immer gesagt, er möchte sich das offen halten, er möchte das erst nach dem Saisonende entscheiden, aber es hat ja auch nie einen Satz von ihm gegeben, ja wow, ich würde schon sehr, sehr gerne noch für diesen Verein weiterspielen. Also ich gehe davon aus, dass in wenigen Tagen da tatsächlich auch verkündet wird, dass es das dann gewesen ist für Mats Hummels beim BVB. Was natürlich, Manni, dann auch wieder andere Fragen aufwirft, wenn wir da mal so ein bisschen schon mal ganz vorsichtig versuchen, Richtung kommende Saison zu blicken, was sich beim BVB tun könnte. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, man will versuchen, beispielsweise Ian Madsen länger zu halten. Das Leihgeschäft endet ja genauso wie das Leihgeschäft von Jadon Sancho. Das wird sicherlich gerade in Bezug auf Jadon Sancho, was eine Weiterbeschäftigung angeht, nicht ganz so einfach. Wenn Mats Hummels aber tatsächlich gehen sollte, dann wird da schon eine gewisse Vakanz in der Innenverteidigung entstehen. Wobei, auch das ist ja interessant, man ja eigentlich geglaubt hat, dass man so jemanden wie den Nachfolger von Hummels schon vor längerer Zeit verpflichtet hatte. Ne? Die Rede ist von Niklas Süle. Muss da allerdings leider konstatieren, dass man ja bisher sagen muss, das ist noch nicht so aufgegangen. Und ich glaube, dass das bislang eine Verbindung ist, die zwischen Borussia Dortmund und Niklas Süle, wo beide Seiten relativ unzufrieden sind aktuell. Oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, sehr, sehr defensiv ausgedrückt, würde ich es mal sagen. Also du hast total recht. Also vor 2 Jahren wurde verpflichtet als Führungsspieler. Er hat damals auch gesagt, ich möchte vorweggehen. Also hat schon auch ganz klare Ziele und Vorstellungen von seiner Zeit beim BVB. Und wenn man auf seine, ja, auf so diese Rahmenbedingungen, auf dieses Paket guckt, was er mitnimmt, dann war diese Verpflichtung ja auch ja logisch und glaube ich auch für alle gut. Also er ist mittlerweile 28 Jahre alt, eigentlich ja auch, wenn man das schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat, auch ein Nationalspieler. Also er hat 49 Spiele gemacht, war ja auch gegen Türkei und gegen Österreich dabei, auch wenn er da nicht zum Einsatz gekommen ist. War aber auch bei der USA-Reise dabei, bei der WM22 hat er alle Spiele über die volle Distanz gemacht. Seit Sommer ist er ja auch dritter Kapitän des BVB, also da hat man schon sehr, sehr viele Erwartungen geschürt. Und wenn man sich diesen Status quo von ihm ansieht, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, und wir stellen sie uns ja tatsächlich schon seit einigen Wochen. Ist auch so ein bisschen so ein kleines sensibles Thema, würde ich sagen, aber da fragt man sich natürlich schon, was ist bitte mit Niklas Süle los? Also jeder, der irgendwie in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der wird mit Sicherheit auch Bilder von ihm gesehen haben, wo er eben auf dem einen oder anderen ja so ein kleines Bäuchlein hat. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, das gehört ja so ein Stück weit zu seiner Vita auch dazu, dass er immer so ein bisschen mal mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen hat, auch gerade mal nach einer längeren Sommerpause und so weiter. Aber diese Fotos, die es jetzt so gibt oder wie er natürlich jetzt auch ausguckt, ich meine, wir waren ja selber bei den Trainings, aber bei den Trainingseinheiten dabei, wie gesagt, mache einfach nur die Frage auf, was ist los mit ihm und ist das oder ist er in so einer Form, dass er ja zu Recht Profifußballer ist. Ich glaube, so eindeutig muss man das sagen. Also Olli, vielleicht auch die Frage an dich jetzt einfach. Was ist denn los mit ihm?
Das ist eine Frage, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, die ich nicht beantworten kann. Und ich glaube, die niemand so richtig beantworten kann, außer Niklas Süle selbst. Also du hast die Situation um ihn völlig richtig beschrieben, mit großen Erwartungen gekommen. Ich halte ihn nach wie vor von all dem, was er an Talent mit sich bringt, den besten deutschen Innenverteidiger. Er ist unglaublich zweikampfstark. Er ist sehr geschickt, was die Spieleröffnungen angeht. Er kann tolle Pässe spielen. Er hat ja auch selbst bei Borussia Dortmund, vergisst man ja manchmal schnell, einige, wie ich fand, beeindruckend starke Spiele, zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition gemacht, was jetzt nicht seine Stammposition ist, wo aber gleichzeitig dann auch seine offensiven Qualitäten und sein sehr, sehr ausgeprägtes Spielverständnis gezeigt hat. Aber gleichzeitig scheint es zu sein, als ob er sich immer wieder selbst im Wege steht. Das sind seine Gewichtsprobleme, und diese Gewichtsprobleme sind, die sind ja offenkundig, und die sind immer so ein bisschen abgespeichert worden unter der Rubrik unprofessionelles Verhalten. Also so nach dem Motto, da ist einer, der isst gerne Hamburger oder was weiß ich noch, was ein Spitzensportler zumindest jetzt, sage ich mal, nicht zu regelmäßig machen sollte. Aber wenn diese Probleme über einen längeren Zeitraum anhalten, dann könnte es natürlich sein. Ich formuliere das jetzt ganz, ganz vorsichtig, weil ich glaube, dass wir Journalisten da auch, wir gehen jetzt logischerweise in den spekulativen Bereich, dass wir da auch uns zurückhalten sollen, weil wir halt über keine gesicherten Erkenntnisse verfügen, dann könnte es natürlich auch sein, dass es andere Ursachen hat. Also dann könnte es beispielsweise sein, dass möglicherweise da auch irgendwas nicht so richtig stimmt. Ich meine, mir ist schon klar, es gibt Leute, die nehmen relativ schnell zu. Andere können essen, was sie wollen und nehmen überhaupt nicht zu. Ich gehöre leider auch zur ersten Kategorie, was man gelegentlich auch sehen kann. Also ich glaube, dass sowohl Niklas Süle als auch Borussia Dortmund da tatsächlich mal den verschiedenen Ursachen, die da unter anderem vorliegen könnten, auf den Grund gehen sollten, um es möglicherweise ja tatsächlich hinzukriegen, ihn in eine Verfassung zu bekommen, in der er seine sehr, sehr große Bandbreite, was die Veranlagungen angeht, auch wieder zeigen kann.
Ja, total. Ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt zu sagen, naja, der hat jetzt ein paar Kilo mehr als sonst. Also ich glaube, darum geht's ja gar nicht, weil er hat das ja auch schon mal gesagt, ne? Es ist einfach so ein Stück weit auch ein Wohlfühlgewicht. Er fühlt sich einfach mit ein paar Kilo offensichtlich wohler und auch imstande, mehr Leistung zu bringen. Und das kaufe ich ihm hundertprozentig ab. Und das hat er auch oft gezeigt. Allerdings bin ich halt auch der Meinung, wenn er aktuell Leistung zeigen würde, dann würde er auch Minuten bekommen. Also wenn er jetzt im Training auf sich aufmerksam machen würde, dann hätte er jetzt auch die letzten Spiele ein bisschen mehr gespielt. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also ja, du hast es angesprochen und ich gebe dir da bei allem komplett recht, wir stecken da nicht drin und es wäre auch total unfair und auch, ja, gar nicht sorgfältig, journalistisch sorgfältig da uns irgendein Urteil zu erlauben. Es erinnert so ein Stück weit, ohne dass das jetzt so sein muss, aber es erinnert mich so ein Stück weit schon an dieses Schicksal beziehungsweise an diese Zeit, die Mario Götze ja mal durchlebt hat. Also wir brauchen nicht drüber sprechen, wie er in seinen frühen Zeiten hochgejubelt wurde, Jahrhunderttalent, deutscher Messi und. Und dann hatte er doch auch ein längeres Tief. Also seit 2017, glaube ich, muss das um gewesen sein, auch immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen. Hatte dann auch immer wahnsinnige Gewichtszunahmen auf einmal. War dann auch nur noch Ersatz, auch nach seiner Zeit bei den Bayern, die sicherlich nicht einfach waren. Also auch bei seiner Rückkehr nach Dortmund. Und da hat sich dann auch jeder gefragt, was ist denn mit ihm los? Und irgendwann gab es dann vermutlich auch viel zu spät mal eine gründliche Untersuchung. Diagnose damals war eine Stoffwechselerkrankung. Und dann hat man irgendwie komplett alles bei ihm auf den Kopf gestellt. Er ist dann auch, glaube ich, 7-8 Monate weitestgehend raus eigentlich gewesen. Und dann hat er sich einer Therapie unterzogen. Sein damaliger Coach Thomas Tuchel war das, hat gesagt, man braucht Ruhe und Verständnis und Rückendeckung und das bekommt er von uns. Und das hat er genutzt, das hat offenbar angeschlagen und dann dachte man ja durch diesen Wechsel da nach Eindhoven, jetzt ist er so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, von wegen, hat sich dann da richtig gut gemacht, war bei der WM auch in Katar wieder mit dabei und wir wissen jetzt auch, was er für eine großartige Saison auch bei der Eintracht aus Frankfurt spielt. Also das nur mal so als Vergleich abschreiben sollte man da niemanden und es kann auch viel tiefer liegen, als wir denken. Also sich jetzt nur hinzustellen und das ärgert mich so oft auf den sozialen Netzwerken. Und zu sagen, ey, guckt euch mal den an, so darf doch kein Profifußballer aussehen, gerade wenn er so und so viel verdient, bla bla bla. Vorsichtig sein bei solchen Formulierungen, absolut. Weil da kann viel, viel mehr dahinter stecken. Wir wissen es nicht. Irgendeinen Grund wird es geben. Wie gesagt, alles andere sind Spekulationen. Ich würde jetzt sagen, ich glaube, dass da irgendwas einfach nicht stimmt. Offensichtlich. Sich darüber jetzt aber ein Urteil zu erlauben, ich glaube, da gehen wir zu sehr in auf diese persönliche Schiene, von der wir gar keine Ahnung haben können.
Absolut. So sehe ich das auch. Wie gesagt, da sind gerade wir Journalisten natürlich auch gut beraten, uns unserer Verantwortung bewusst zu werden und hier nicht wild zu spekulieren. Also warten wir es ab, was es da vielleicht irgendwann mal für neue Erkenntnisse geben wird und warten wir es logischerweise, da bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, ab, was sich alles in den kommenden Tagen und Wochen bei Borussia Dortmund tun wird. Logischerweise, dadurch, dass man jetzt noch Champions League Finale gespielt hat, konnte man bestimmte Entscheidungen, nicht nur was Spielerabgänge angeht, Hummels, wie gesagt, offiziell ist es ja immer noch nicht so weit, jetzt auch nicht so richtig vorantreiben. Das wird jetzt alles Fahrt aufnehmen, das wird jetzt alles passieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in den kommenden Wochen vielleicht einige neue, spannende Spielernamen geben wird, die mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht werden. Denn dieses Erreichen des Champions League Finales, das ist mit einem Geldsegen verbunden gewesen. Der BVB spielt zudem ja auch im kommenden Jahr diese FIFA-Club-WM, die finanziell extrem lukrativ ist. Also ein Einnahmeproblem hat Borussia Dortmund nicht. Das wiederum heißt, dass tatsächlich auch in die Mannschaft investiert werden kann. Das hat Aki Watzke, der ja auch nochmal ein Interview gegeben hat, gegenüber den Kollegen der Bild, dort auch bereits durchblicken lassen. Also es könnte auch ein sehr, sehr spannendes Transferfenster aus Sicht des BVB werden. No? Und dann schauen wir mal, wie Borussia Dortmund sich dann im Hinblick auf die kommende Saison einstellen wird. Manni, aber trotzdem ist das ja irgendwo auch schon eine besondere Ausgabe der Dortmund-Woche, weil es halt die Ausgabe nach diesem Champions-League-Finale in Wembley ist und weil das natürlich auch irgendwo eine Zäsur ist. Also das heißt, jetzt ist wirklich die Saison 2023/24 vorbei. Und deshalb haben wir gedacht, Mensch, lass uns doch noch mal, was habe ich gesagt, 23/24?
Ich glaube, du hast schon 24/25 gesagt.
Nein, ehrlich? Bin schon so durch den Wind? Ist doch, ja, pass auf.
Das sind die Wembley-Nachwirkungen.
Ja, ja, genau.
Vielleicht sind sie auch bei mir. Ich bin mir jetzt auch nicht
ja, sicher. Ja, ja. Manni Seelbauer hat früher bei den Corinthians gespielt, übrigens. Nein, aber ernsthaft. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, auch wenn ich mich manchmal etwas kryptisch ausdrücke. Nein, wir haben uns einfach gesagt, weil es halt eine besondere Ausgabe ist, wollen wir doch nochmal tatsächlich auf die Saison zurückblicken. Und das tun wir jetzt nicht, indem wir alles nochmal nacherzählen, was ihr ohnehin schon weißt, sondern jeder von uns beiden soll noch einmal so seinen besonderen Moment dieser Saison erwähnen. Und deshalb kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die ich normalerweise immer so ein bisschen im Alleingang bestritten habe. Aber diesmal machen wir es zu zweit, als eingespieltes Team, Manni und ich. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, und ich bin ja fast schon aufgeregt, dass ich auch mal ein Flashback der Woche mit euch teilen kann, beziehungsweise meinen Flashback der Saison. Wie ihr wisst, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, seit Dezember jetzt, also ziemlich genau ein halbes Jahr. Und ich bin ja so als Westreporter sozusagen unterwegs gewesen. Ganz klarer Schwerpunkt natürlich Borussia Dortmund. Da gab es ja auch viel genug zu berichten. Und trotzdem, ja, hatte ich hier im Westen natürlich auch den ersten FC Köln, der abgestiegen ist. Die Leverkusener, die das Double geholt haben. Und natürlich das Highlight Wembley und. Also da gab es schon sehr, sehr viele Sachen. Sich auf ein Erlebnis zu beschränken, wird wahrscheinlich schwer. Wenn ich aber allerdings so an die letzten 6 Monate denke, dann ist ein Erlebnis, ja, kommt in mir immer wieder so ein Stück weit hoch. Und das ist jetzt ja ungefähr 5 Monate her, also so in meiner Anfangsphase. Es war Anfang Januar und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in diesem Podcast ausführlich erzählt habe. Und zwar sind wir, Olli, du warst dabei, nach Marbella ins Trainingslager geflogen. Da war ich ungefähr so 5 Wochen dabei, alles noch wahnsinnig aufregend, alles total neu für mich. Wir sind damals auch mit der Mannschaft zusammen im Flugzeug hin und auch wieder zurück. Und wir hatten eine Wahnsinnszeit dort in Marbella, immer schönes Wetter eigentlich größtenteils, natürlich auch viel Arbeit, man wurde immer so ein bisschen entschädigt durch ja Strandspaziergänge, man hat sich dann in ein Café mal gesetzt am Strand und hat dort gearbeitet, also das war wirklich alles ganz, ganz toll und ich war wahnsinnig beseelt und dann ging's zurück, wir waren am Flughafen in Marbella. Es ging gerade das Boarding los, wo wir eben auch wieder mit der Mannschaft, mit den Spielern mitgeflogen sind in derselben Maschine und es ging dann eben los, natürlich hatten die BVB-Spieler Vorrang und als ich dann so an der Reihe war, tippte mich jemand von hinten an, das war der Sicherheitsbeauftragte des Flughafens dort in Spanien und hat gesagt, ja so in einem sehr überschaubaren Englisch, irgendwas stimmte wohl mit meinem Koffer nicht. Na gut, dann bin ich wieder raus aus dieser Schlange, bin ihm gefolgt, wir sind zusammen in so einen Kellerraum gegangen, hat auch bestimmt 10, 15 Minuten gedauert, ja und dann musste ich eben nochmal meinen Koffer aufmachen, bis dieser Koffer aber da war, bis wir dahin gekommen sind und, ist wie gesagt locker 20 Minuten vergangen und ich hatte immer im Kopf, Mensch, die steigen gerade alle ein ins Flugzeug, nur ich nicht. Dann habe ich den Anruf bekommen von einer Mitarbeiterin des BVB, die dann meinte zu mir, naja, was ist denn jetzt, wir können nicht länger warten, wir werden jetzt ohne dich fliegen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Hatte mich dann auch tatsächlich schon ein Stück weit mit diesem Gedanken abgefunden, dass ich jetzt einfach noch eine Nacht hier in Marbella bleiben muss, weil eben was nicht stimmt. Und dann ging es bei mir ziemlich schnell, wir haben Koffer aufgemacht, die haben irgendwie meine Kamera rausgenommen, nochmal die Akkus kontrolliert und meinten dann, okay, passt und jetzt schnell. Und das war ungefähr wahrscheinlich, in meinem Empfinden waren es Kilometer, die zwischen diesen zwei Orten bis zum Check-in-Schalter lagen, bin ich dann durch diesen Flughafen gesprintet. Und je näher ich diesem Check-in kam, desto mehr dachte ich mir, die warten jetzt schon alle eine halbe Stunde auf mich. Die sind schon alle im Flugzeug. Selbst wenn ich da jetzt reinkomme, könnte das unangenehm werden. Ja, und genauso war es. Ich erinnere nochmal, ich war gerade seit 5 Wochen dabei, darunter auch sehr, sehr erfahrene Kollegen wie du beispielsweise, Olli. Und dann bin ich durch dieses Flugzeug gegangen, vorne Spielerverantwortliche des BVB, die offensichtlich schon lange auf mich gewartet haben. Jeder hat mal hochgeguckt, jeder hat mich angeguckt und ich musste wie auf so einen Walk of Shame einmal durch dieses ganze Flugzeug laufen und jeder hat mich einfach nur gefühlt kopfschüttelnd. Es hat keiner gemacht, zumindest nicht, den ich gesehen habe. Aber es war für mich schon ein sehr, sehr unangenehmer Moment. Und als ich dann hinten angekommen bin, habe ich sogar noch Applaus von den Kollegen geerntet. Das war sehr, sehr schön. Und wie gesagt, also das wird mir für immer in Erinnerung bleiben im Nachgang. Beziehungsweise ich konnte auch sehr schnell danach wieder darüber lachen. Aber ja, das war mein Moment der Saison.
Ja, das, also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich glaube, ich habe gesagt, schön, dass du es noch einrichten konntest, meine Sedelbauer. Ja. Das war schon ein gewisses Spießrutenlaufen, überhaupt keine Frage. Und tatsächlich, mein Moment der Saison, der hatte auch was mit Fliegen zu tun, mit einer Dienstreise zu tun. Der spielte sich ab rund um das Viertelfinale-Hinspiel in der Champions League bei Atletico Madrid. Das hatte eine gewisse Vorgeschichte, bei mir zumindest. Und zwar war das so, dass ich unmittelbar, bevor es nach Madrid ging, ich glaube so 1-2 Tage vorher, da war ich gesundheitlich nicht so 100%ig auf dem Damm. Ich hatte so ein bisschen Magenprobleme und hatte sogar für einen kurzen Moment darüber nachgedacht, Mensch, bist du überhaupt in der Lage, diese Reise mit antreten zu können? Aber dann am Tag des Abflugs, da ging es mir dann doch besser. Ich konnte dann Entwarnung geben bei meinen Auftraggebern, habe gesagt, alles klar, ich kann mitfliegen. So, dann flogen wir nach Madrid und so schien auch die Reise einen ganz normalen Verlauf zu nehmen. Hatten dann am Vorabend, waren wir, das ist das sogenannte Presseessen, da waren wir eingeladen von Borussia Dortmund, waren in einem Restaurant, wo wir eigentlich immer sind, in Madrid, Chizu heißt das. Da gibt's also wirklich sehr leckere spanische Tapas. Es gibt Filet gegrillt auf einem heißen Stein, also ganz wunderbar. Auch ein paar Gläser Rotwein dazu. Und dann am Spieltag sagten so die ersten Kollegen auf einmal, also ich muss dazu sagen, mir ging's richtig gut, sagten die ersten Kollegen, dass sie sich nicht besonders wohlfühlen. Ich kann mich dann noch erinnern, ich saß dann im Wanda Metropolitano und ein Kollege, dem ging es während des Spiels so schlecht, dass er sich tatsächlich dort zu den Sanitätern im Stadion begeben musste. Die haben ihm dann eine Infusion gegeben und haben ihm sogar gesagt, also du solltest besser nicht hier auf die Pressetribüne zurückkehren, sondern dich in ein Madrider Krankenhaus begeben. Das sieht nicht so gut aus mit dir. Der hat dann die Zähne zusammengebissen, musste ja auch arbeiten, hat dann trotzdem seine Arbeit gemacht. Als ich dann nach dem Spiel das Stadion verlassen habe, habe ich auf einen Kollegen getroffen, der hatte einen relativ schweren Koffer zu tragen mit Reportagegerät und der schwitzte wirklich wie blöd und ich habe dem dann noch geholfen, seinen Koffer mit in unseren Bus zu tragen und es wurden dann immer mehr Leute, denen es schlecht ging. Und am Tag danach, als wir nach Hause fliegen sollten, hat uns die Reiseleitung dann erzählt, dass Bei uns im Flieger waren auch BVB-Fans und Sponsoren mit dabei, dass da, ich glaube, 5 Passagiere sogar die Rückreise haben gar nicht mit antreten können, wegen Magen- und Darmbeschwerden. Und gleichzeitig, weil viele Kollegen natürlich wussten, dass ich diese Probleme ein paar Tage vorher gehabt habe, habe ich einige, ich sag mal, unangenehme Blicke geerntet. Man vermutete in mir jetzt tatsächlich den Patient Zero, nennt man das, glaube ich, bei solch einer Geschichte. Es gab allerdings, und das hat mich dann ein klein wenig entlastet, offenbar jemanden auf dem Hinflug, der akute Probleme, Magen-Darm-Probleme an dem Tag des Hinflugs gehabt hat. Und man vermutet, dass er es gewesen ist, der da diverse andere angesteckt hatte. Also wie auch immer, toi toi toi, allen Leuten geht's wieder gut. Alle Leute sind auch gesund nach Hause gekommen. Aber das war für mich jetzt so eine Situation, die nicht ganz so angenehm war. Ja, sagen wir es so.
Ich kann mich auch erinnern. Mir ging es auch tatsächlich während des Spiels oder kurz danach gar nicht mal so gut.
Stimmt.
Als ich dann zu Hause war, ging es wieder. Aber ja, also Olli, irgendwas machen wir falsch, wenn genau diese Sache in Erinnerung bleiben. Aber wie ich schon angesprochen habe, da waren ganz, 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 ganz viele andere schöne und positive Erinnerungen. Aber oft sind es dann eben genau solche untypischen, die dann in Erinnerung bleiben. Deshalb, ja, war es auch so ein bisschen ein untypischer Flashback der Woche, aber ja, sehr, sehr schön, das nochmal sich vor Augen zu rufen.
Ja, genau. Wir wollten euch dann sozusagen mit ein paar persönlichen Eindrücken entlassen und gleichzeitig natürlich auch sagen, logischerweise jetzt Sommerpause. Allerdings eine ungewöhnliche Sommerpause, eine außergewöhnliche, so ist es besser ausgedrückt, Europameisterschaft im eigenen Land. Manni und ich werden beide da involviert sein in der Berichterstattung. Und deshalb können wir jetzt, glaube ich, schon mal, Manni, Folgendes euch mit auf den Weg geben. Erstmal ganz grundsätzlich die Dortmund-Woche, worüber wir uns beide sehr, sehr freuen. Die wird es weitergeben, die wird es in der kommenden Saison weitergeben und das finde ich großartig, weil dieses Projekt ist mir mittlerweile richtig ans Herz gewachsen. Ich freue mich wirklich auf jede einzelne Ausgabe, also darauf könnt ihr euch schon mal verlassen. Und weil es, wie gesagt, eine außergewöhnliche Sommerpause ist mit der Euro 2024, wird sich, ich glaube, Manni, auch das können wir jetzt schon sagen, wird sich die Dortmund-Woche dann auch in nächster Zeit dann mal wieder zu Wort melden.
Ja, ne? Ich glaube, so transparent können wir sein. Ich habe heute Nachmittag tatsächlich noch, also kurz vor dem Testspiel in Nürnberg, das DFB gegen die Ukraine, noch ein kleines Meeting, wo es eben darum geht, wie machen wir jetzt die nächsten Wochen, was ist genau geplant. So viel sei also auf jeden Fall aber schon mal gesagt. Wir werden uns in oder während dieser Europameisterschaft definitiv melden. Nächste Woche definitiv Pause machen, also frühestens am, lass mich kurz in den Kalender gucken, 17. Juni hört ihr wieder was von uns und dann gibt's auch die nächsten Details, wann und wie wir in den nächsten Wochen verfahren werden, aber ganz sicher ist eine Woche, beziehungsweise jetzt eben knapp 2 Wochen müsst ihr auf uns verzichten und dann geben wir mal ein Lebenszeichen, eine Wasserstandsmeldung.
Genau.
Und ja, die Blumen kann ich übrigens nur zurückgeben. Ich freue mich auch jedes Mal auf diesen Montag, auch wenn Montag an sich nie mein Lieblingstag war. Aber durch den Podcast ist er so in meiner Sympathieliste deutlich nach oben geklettert.
So ist es, so ist es. In diesem Sinne und nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns treu geblieben seid, auch in der jetzt zu Ende gegangenen Saison, dass ihr auch Manni Sedelbauer, nachdem er dann zu uns gestoßen ist, in unser kleines, aber feines Zweierteam der Dortmund-Woche, dass ihr Manni Sedelbauer so gut aufgenommen habt.
Ich hatte ihn
auch gut aufgenommen, ne?
Absolut, absolut. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Von daher, wie gesagt, nein. Du hast es mir sehr leicht gemacht, mich einzufügen. Und ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen in dieser Saison. Die Hälfte, wie gesagt, mit mir. Davor natürlich auch noch mit dem Kollegen Patrick Berger. Und ich würde sagen, in der Konstellation, Olli, machen wir auch nächstes Jahr wieder weiter und machen dann sozusagen unsere erste komplette Saison zusammen. Freue ich mich.
Oh ja, oh ja. Genau, genau. Und wer weiß, was die Saison dann alles für uns bereithalten wird. Das Gute ist ja, so große Traditionsvereine wie Borussia Dortmund, sie bieten immer einen Fundus an Geschichten. Und die zu erzählen, darauf freuen wir uns jetzt schon. In diesem Sinne, macht's gut. Schöne Woche. Ich